Ende der Predigt und es ist auch schon eine ganze Menge Heiliger Geist da. Und ich mache so meinen Bekehrungsaufruf und sage so, hier, ich werde jetzt noch ein kleines Gebet irgendwie vorbeten und wer das jetzt angesprochen hat, dann sage halt am Ende einfach Amen. Das heißt so viel wie ja, bin ich bei. Und dann wird Gott das hören und dann bist du sein Kind und ich lege gerade los und da gibt es einen total kompletten Stromausfall da im ganzen Haus und es wird dunkel und die Anlage geht aus und es war irgendwie eine total merkwürdige Atmosphäre. Dann einfach noch irgendwie das Gebet in die Dunkelheit gebrüllt und auch noch vereinzelt irgendwie ein leises Amen gehört und bin zuversichtlich, dass es trotzdem geklappt hat, aber es ist mir echt tatsächlich in ganzen 8 Jahren Predigen noch nie passiert, irgendwie, dass so eine technische Panne an so einer entscheidenden Stelle kommt. Ja, da sind immer noch 2 oder 3 oder 4 Plätze frei, also das heißt, ihr müsst wirklich nicht draußen bleiben. Ich würde allerdings ausnahmsweise trotzdem anfangen, bevor hier auch der letzte Platz belegt ist. Zumal es ja auch nicht schlimm ist, ich sehe ja sowieso eigentlich nicht besonders viel und deswegen irritiert mich das auch gar nicht. Alex hat mir eine CD geschenkt von irgendeiner Lobpreiskonferenz irgendwie in den USA und da ist ein Lied drauf und das fand ich total den Hammer, irgendwie 20 Minuten lang das Stück oder sogar 26 Minuten und irgendwie alles total prophetisch und super Musiker und hat mich echt voll angesprochen und die ganze Zeit Gänsehaut irgendwie jedes Mal, wenn ich es irgendwie gehört habe und merkte so richtig, dass Gott dabei ist. Und dann guckte ich auf die CD, wie der Typ heißt, und das ist ein Leonard Jones. Hatte ich vorher noch nie gehört. Und wollte dann gerne mal gucken, wie der aussieht, und habe dann im Internet so nach dem geforscht. Und bin auf seinen Blog gekommen, und so der erste Eintrag, also der aktuellste, wie der da drauf war, den wollte ich euch gerne irgendwie mal kurz wiedergeben, weil mich das heute total ermutigt hat. Also sicherlich keine umwerfende Neuigkeit oder so, aber wir haben es immer wieder mal nötig, an die Basisthemen irgendwie des Glaubens erinnert zu werden, weil das letzten Endes irgendwie die Fundamente sind, die wirklich entscheidend sind so für das geistliche Leben. Und so merke ich mir, dass Gott eigentlich immer wieder die gleichen Sachen bei mir nach oben holt. Und so fand ich das heute irgendwie ganz cool, irgendwie das zu lesen, was mich einfach sehr aufgebaut hat. Er sagte, ich war eingeladen, auf so einer Lobpreiskonferenz zu sprechen und hatte mir gerade Gedanken gemacht, was ich so sagen will und überlegte so, ja, ist ja eine Konferenz irgendwie und Lobpreis, da kann ich eigentlich auch meine Gitarre mitbringen und dann spiele ich da vielleicht ein paar Lieder und vielleicht kommt dann der Heilige Geist und sagt irgendwie was Tolles. Und dann denkt er so darüber nach und sieht so vor seinem inneren Auge, wie an ihm vorbei Jason Upton auf die Bühne kommt. Und er denkt, meine Güte, irgendwie so ein Hammer-Lobpreistyp und der wird bestimmt was total Prophetisches machen und alle sind irgendwie total angesprochen davon und meint, es hätte ihn total abgebaut, irgendwie so diesen Gedanken zu haben. Und dann will er sich weiter auf Sprechen vorbereiten und dann sieht er, wie so ein anderer Lobpreisriese, Don Potter, auf die Bühne kommt und 2 Akkorde spielt und der Geist fällt und alle sind irgendwie total erbaut und angesprochen und er wird noch abgebauter und überlegt tatsächlich allen Ernstes seinen Termin abzusagen und endet dann damit so, was ich eigentlich sagen wollte ist, es gibt immer jemanden, der besser ist als du in dem, was du machst. Aber wir können es uns nicht leisten, uns davon abfacken zu lassen. Wir können es uns nicht leisten, wie nicht in unsere Berufung reinzukommen, bloß weil es irgendjemanden gibt, der immer noch besser ist als wir, sondern es kommt darauf an, dass wir das machen, wozu Jesus uns berufen hat. Ganz egal, ob wir die Besten sind oder ob wir die Schlechtesten sind, darauf kommt es gar nicht an, sondern das Wichtigste ist, dass wir das entwickeln, was Jesus in uns reingelegt hat. Und es ist echt abgefahren, weißt du, so nach 8 Jahren oder ich weiß nicht, wie viele Jahre ich jetzt überhaupt so richtig im Predigtdienst stehe, ich müsste ungefähr 8 Jahre sein, brauche ich es echt immer wieder, dass Gott mich an solche einfachen Sachen erinnert und mir sagt, hey Storch, vergleich dich nicht mit irgendwelchen Leuten, die viel besser sind als du, sondern mach du das, was ich dir aufs Herz gelegt habe. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die Gott vielen heute Abend sagt. Vergleich dich nicht mit anderen Leuten, sondern guck auf das, was Jesus dir gegeben hat und bemühe dich, dass du mit dem gut umgehst, was Gott in dein Herz gelegt hast und mach daraus etwas und hör auf, dich irgendwie kaputt machen zu lassen davon, dass es bessere Leute gibt als du. Das ist total egal. Es kommt nicht darauf an. Das, was wichtig ist, ist, dass du treu bist mit dem, was Gott dir gegeben hat. Es gibt eine Botschaft, die, finde ich, muss jeder Mensch hören. Und das ist die Botschaft, hey, du kannst in den Himmel kommen, es gibt ein Leben nach dem Tod und du kannst hier in dieser Welt entscheiden, was in der nächsten Welt passiert. Das ist so eine wichtige Botschaft, irgendwie, dass kein Mensch gibt, der das nicht hören sollte und dass es keinen Menschen gibt, den das nichts angeht. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Entscheidung für Jesus die wichtigste Entscheidung ist, die wir jemals in unserem Leben fällen werden, weil es fast das Einzige ist, was wirklich Ewigkeitswert hat. Und es ist fast egal, was du hier in deinem Leben erleben wirst. Das Wichtigste ist, wie es nachher weitergeht, denn wie du die Ewigkeit verbringst und wie das ist, viel mehr als das bisschen, wie was hier ist. Und der Mensch lebt, und wie Prediger sagt das so schön, 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Biblisches Maximalalter ist gesetzt auf 120 Jahre, aber die erreicht irgendwie kaum noch einer. Aber diese 70, 80 Jahre, irgendwie, die sind für uns total wichtig und sie sind für viele Leute wichtiger als das, was nachher kommt. Und eigentlich irgendwie so von der Ewigkeit her gedacht, ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Weißt du, wenn du erstmal 1000 Jahre im Himmel gewesen bist, dann ist es dir scheißegal, irgendwie, was hier auf dieser Welt mit dir gewesen ist. Dann ist es total egal, irgendwie, ob du hier reich gewesen bist oder ob du arm gewesen bist. Dann ist es egal, ob du krank warst oder ob du gesund warst, ob du glücklich warst oder unglücklich warst, weil das ist irgendwie ein Hauch im Vergleich irgendwie zu dem, was dich in der Ewigkeit erwartet. Und es ist genau das Gleiche, irgendwie, wenn du die Chance verpasst hast, hier mit Jesus anzufangen. Und wenn du erstmal irgendwie 1000 Jahre in der Hölle gewesen bist, dann ist es auch scheißegal, ob du hier ein großes Auto gefahren hast oder ob du irgendwie alles gehabt hast, was man in diesem Leben haben kann. Darauf wird es dann echt nicht mehr ankommen. Und ich bin froh, irgendwie, dass ich weiß, irgendwie, dass die allermeisten Leute, die heute Abend hier sind, die Entscheidung schon gefällt haben. Und dass ich weiß, dass wir die Ewigkeit zusammen verbringen werden und dass es bei euch mir schon unter Dach und Fach ist. Aber ich möchte das auch nochmal sagen, ich sage das auch echt nicht jeden Freitag, ich weiß auch nicht, warum ich es heute sage, aber liegt irgendwie so auf meinem Herzen, dass wenn du heute hier bist und du hast noch nicht irgendwie mit Jesus angefangen und du weißt nicht, wo du die Ewigkeit verbringst und du hast vielleicht Angst davor zu sterben, dann kannst du das heute Abend klar machen. Wir haben hier Seelsorgehelfer, die haben so eine Karte mit einer Hand drauf, die beten gerne für dich. Und es ist möglich, dass du heute Abend mit Gott ins Reine kommst und dass du heute Abend klar machst, dass du die Ewigkeit im Himmel verbringst und dass du auf der sicheren Seite bist. Und ganz ehrlich, es gibt nichts, was wichtiger ist als das. Es gibt nichts, was wichtiger ist als das. Egal, was du in diesem Leben machst, das, was nachher kommt, das ist das Eigentliche, das ist das Wahre. Und du kannst es echt heute klar machen. Es gibt eine zweite Botschaft, die für die Gläubigen ist. Und die, glaube ich, relativ wenige Gläubige wirklich empfangen haben. Nämlich, wenn du einmal dabei bist, dann gibt es nichts Wichtigeres, als in das reinzukommen, was Gott mit deinem Leben hat. Und ich glaube, dass es keinen Platz geben wird, an dem du so glücklich sein wirst, wie da, wo Gott dich hinhaben möchte. Und wir predigen jetzt schon seit einer ganzen Weile hier über geistliche Gaben und generell über Gaben. Und ich möchte das einfach nochmal irgendwie betonen, irgendwie, dass es nicht Gottes Aufgabe ist, dich in das reinzubringen, wo du hinkommen sollst, sondern dass es sehr viel irgendwie von dir selber abhängt, dass es eine Sache von deiner eigenen Motivation ist. Aber dass es auch irgendwie nichts Wichtigeres mir für dein Leben als Christ gibt, als das mir zu verstehen, wie was Jesus mit dir machen möchte und in dem zu leben, was er an Gaben in dich hineingelegt hat und dass du an einen Platz kommst, wo du mit dem Herrn glücklich sein kannst und wo du das, wie was Gott für dich hat, vollkommen ausschöpfst. Und es gibt keinen Preis, der zu hoch ist, um da hinzukommen. Das ist echt so wichtig. Es ist eine so gute Sache, in der Mitte irgendwie von dem zu sein, was Gott für dich hat, dass es sich lohnt, alles wieder dran zu setzen und alles dafür zu geben, da hinzukommen. 5. Mose 34. Das ganze 5. Buch Mose ist sowas wie Moses Abschiedsrede. Fasst nochmal die anderen drei Bücher Mose davor zusammen. Aus dem ersten Buch Mose ist nicht so richtig viel da noch drin. Und Mose sagt so, bevor das Volk in das gelobte Land hineinkommt, noch ein paar Sachen, die wichtig sind. Und 34, das letzte Kapitel, und das fängt folgendermaßen an. Mose stieg aus den Steppen von Moab hinauf auf den Nebo, den Gipfel des Pisga gegenüber Jericho. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land. Er zeigte ihm Gilead bis nach Dan hin, ganz Naphtali, das Gebiet von Ephraim und Manasse, ganz Juda bis zum Mittelmeer, den Negeb und die Jordangegend, den Talgraben von Jericho, der Palmenstadt bis Zoar. Der Herr sagte zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe mit dem Schwur. Dein Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen schauen lassen. Hinüberziehen wirst du nicht. Dann starb Mose, der Knecht des Herrn, dort im Moab. Ich finde es ein total ergreifendes Bild. Und wie aus dem Mose am Ende seines Lebens, 120 Jahre ist er jetzt ungefähr, steht auf einer Anhöhe und Gott zeigt ihm das ganze Land. Und er sagt ihm, Mose, das ist das Land, das ich vor 400 Jahren Abraham versprochen habe und wo ihr die ganze Zeit darauf wartet, dass ihr da reinkommt. Und es ist ein total besonderer Moment. Es ist etwas, was eigentlich in der Geschichte noch nie irgendwie passiert ist. Gott hatte sich 400 Jahre zuvor ein Volk ausgesucht und da gab es dieses Volk noch gar nicht. Da war es bloß Abraham mit einer unfruchtbaren Frau, er selber auch unfruchtbar. Und Gott sagt ihm, hey, deine Nachkommen, die werden sein wie der Sand. Und es wird unheimlich viele davon geben, Tausende und Hunderttausende, Millionen sogar. Und eines Tages werden sie in ein Land kommen, das ich ihnen verheißen habe und das ich dir zum Erbteil gebe. Und jetzt ist dieser Moment gekommen. Gott hat sie nach Ägypten geführt. Es ging ihnen in Ägypten nicht gut. Sie waren da einige hundert Jahre als Sklaven tätig. Und jetzt bringt Gott sie an dieses Land. Und Mose kann sehen, wie das Land aussieht, das Gott ihnen zum Erbteil gibt. Und wenn du es in der Konkordanz mal nachguckst, dann wirst du feststellen, dass im 5. Buch Mose das Wort Erbteil oder Erbbesitz oder Erbe unheimlich oft vorkommt, weil es einfach wie das Wichtigste ist und wie was Mose seinen Leuten irgendwie weiterzugeben hat. Da ist ein Land, das hat Gott euch gegeben, das hat Gott euch geschenkt, da musstet ihr im Grunde genommen nichts zu tun, das ist ein Erbe, das er euch gibt und das ist das Land, auf das ihr Anspruch habt, das euer Anteil ist und ihr müsst nur reingehen und es holen. Und im Grunde genommen ist das eine total abgefahrene Situation. Da ist etwas, das hat Gott ihnen geschenkt. Da haben sie Gottes Wort drauf, sein Versprechen, dass es ihr Land ist. Und wenn Gott das sagt, dann ist das so. Dann ist das genauso gut, als ob sie eine Urkunde vom Notar oder vom Richter oder wer auch immer das ausstellt, haben, dass sie ihr Erbe bekommen haben. Dann ist das wirklich das Land, das Gott für sie hat. Und jetzt gibt es nur mit diesem Land ein ganz kleines Problem. Nämlich ist es bewohnt. Und sie haben 40 Jahre zuvor schon mal an der gleichen Stelle gestanden. Und da haben sie Kundschafter ausgeschickt. Und die Kundschafter sind zurückgekommen und haben gesagt, meine Güte, da kommen wir niemals rein in dieses Land. Da wohnen bloß Leute, die sind doppelt so groß wie wir. Und die sind echt riesig und die haben bewachte Städte und die sind super bewaffnet. Und die haben Panzer oder was man damals für Panzer gehalten hat, eisenbeschlagene Wagen haben die. Und da kommen wir niemals rein. Und sie hatten alle Schiss und sind nicht rübergegangen. Obwohl Gott ihnen diese Verheißung gegeben hat, haben sie sich nicht getraut, über den Jordan drüber zu gehen. Und jetzt 40 Jahre später stehen sie wieder irgendwie an diesem Punkt und diesmal trauen sie sich rüber zu gehen und Mose, kurz bevor er stirbt, kann es nochmal sehen, dieses große Land, diese Weite, die Gott ihnen gegeben hat und er weiß, das ist wirklich unser Land, es lohnt sich da reinzugehen, es ist ein gutes Land, das Gott uns versprochen hat, es ist die Erfüllung von Prophetie, die wir hier vor uns haben und er weiß, es ist ein ganz besonderer Moment und ab jetzt fängt die Geschichte Israels eigentlich erst richtig an, jetzt haben wir ein eigenes Land. Und ich glaube, dass es uns als Christen ungefähr genauso geht, wie es den Israeliten da gegangen ist und wie es Mose da geht. Wir kommen zu Gott und die meisten von uns haben irgendwann so einen lichten Moment, in dem sie erkennen, vor uns liegt einiges. Vor uns liegt echt ein weites Land. Und dann liest man Bibel und liest, es gibt mehr als die Errettung. Man liest im Galaterbrief und sieht, wow, es gibt eine Frucht des Geistes. Ich kann Freude haben, ich kann Frieden haben, ich kann Liebe haben. Ich kann freundlich sein. Man liest im 1. Korintherbrief von der Liebe, 1. Korinther 13, und liest im Römer 5, Vers 5, dass diese Liebe ausgegossen ist in unsere Herzen. Und man weiß, hey, ich kann göttliche Liebe haben. Man liest im 1. Korinther 12 und 14 und man sieht, dass Gott uns Gaben gibt. Dass Gottes Geist übernatürlich durch uns wirken kann. Und man kann die ganze Bibel lesen, und es ist fast egal, an welcher Stelle du sie aufschlägst. Es gibt überall Stellen darüber, was Gott uns alles geschenkt hat und was wir alles in Christus haben. Und wenn man sich so ein bisschen mit dem auseinandersetzt, wofür Jesus eigentlich wirklich gestorben ist, dann kann man eigentlich bloß in die Anbetung geraten. Das ist so heftig, es ist so cool, was Jesus uns alles gekauft hat mit seinem Tod am Kreuz. Und da ist irgendwie dieses Geschenk der Errettung ist eigentlich noch das Kleinste irgendwie von dem, was Gott für uns hat. Und dann kommen wir oft irgendwie in so eine Spannung rein und das ist so ein Gespräch, das ich in den letzten Wochen irgendwie ziemlich oft geführt habe, dass Leute gefragt haben, wie kann das denn sein, dass wir ein Erbe haben in Gott Und dass im Kolosserbrief sogar steht, wie das in Jesus Christus alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Alles, was er im Alten Testament jemals versprochen hat, dass es uns gehört. Wie kann es denn sein, dass wir so ein reiches Erbe haben und trotzdem nichts davon haben? Und wie kann es sein, dass man Anrecht auf so viele Sachen hat und trotzdem oft lebt wie ein Bettler, als ob man gar nichts hätte? Und ich glaube, die beste Antwort darauf ist, sich diese Geschichte irgendwie von Mose anzugucken und nachher vielleicht noch das Buch Josua zu lesen, wo es darum geht, wie sie das Land einnehmen, und zu sehen, wie das es sehr gut möglich sein kann, dass du etwas hast und trotzdem noch darum kämpfen musst, es wirklich zu kriegen. Und es ist eine Sache, ob man ein Erbe auf dem Papier hat. Auf dem Papier haben wir das, steht im Wort Gottes, was wir haben, was uns zusteht, oder ob wir es in unserem Leben haben. Und die Geschichte des ganzen Buches Josua kannst du ruhig mal durchlesen, vielleicht nächste Woche als Hausaufgabe. Wir sind noch bloß 24 oder 25 Kapitel, da kann man irgendwie locker einer Stunde durchkommen. Diese ganze Geschichte handelt eigentlich nur davon, wie das Volk Israel sich dieses Land, das Gott ihnen zugesprochen hat, das ihnen versprochen hat, das ihr Erbe ist, wie sie dieses Land einnehmen. Und Stück für Stück weiter voranziehen, Stück für Stück irgendwie Land in ihm erobern und das, was Gott ihnen gegeben hat, in Besitz zu nehmen. Und ich glaube, dass das ein unheimlich wichtiges Prinzip des Reiches Gottes ist, dass geistliches Wachstum und das Wachstum des Reiches auch immer etwas mit Kampf zu tun hat. Dass es immer was mit Militanz zu tun hat. Jesus selber sagt das, ich glaube im Matthäus-Evangelium ist das, ich habe es nicht mehr nachgeschlagen, aber sagten wir, dass das Reich Gottes seit den Tagen Johannes des Täufers Gewalt leidet und dass die Gewalttätigen oder dass Leute es mit Gewalt an sich reißen. Dass es also Leute sind, die militant vorgehen, denen es nicht egal ist, die nicht mit einer Laissez-faire-Haltung da rangehen, sondern Leute sind, die wirklich darum kämpfen, dass die es sind, die viel von Gott in ihrem Leben haben und in deren Leben Gottes Reich sich ausbreitet. Und viele Christen sind leider immer noch irgendwie so drauf, dass sie sich denken, ja, wenn Gott mich segnen wollte, dann könnte das ja machen. Ich bin ja hier, er hat meine Adresse, wenn nicht, steht im Telefonbuch. Und wenn Gott mich segnen will, kein Ding, kann er ja machen. Und man wartet drauf und wartet drauf. Und ich glaube, dass solche Leute das nicht verstanden haben, dass es etwas mit unserer Motivation zu tun hat, dass es nicht Gottes Job ist, uns zu dem Menschen zu machen, der wir sein können, dass es nicht Gottes Job ist, unsere Berufung zu erfüllen, dass es nicht Gottes Aufgabe ist, unseren Lebenstraum zu erfüllen, sondern dass es von unserer Einstellung abhängt, wie viel wir von Gott in unserem Leben haben werden und wie bereit wir sind, dafür zu kämpfen, wird wir darüber entscheiden, wie viel letzten Endes wie von Gott in unserem Leben drin ist. Und so fand ich das für mich interessant, nochmal irgendwie durchzublättern. Ich habe es auch nicht mehr komplett gelesen, irgendwie, aber ich wollte es eigentlich komplett lesen, aber hatte dann doch nicht mehr so viel Zeit irgendwie heute Nachmittag. Aber nochmal irgendwie durchzublättern, wie es gewesen ist, wie das Israel Stück für Stück irgendwie ein Segment wie nach dem anderen von diesem Land eingenommen hat, das Gott ihnen gegeben hat. Und es war für mich irgendwie auch nochmal so eine Bestätigung für etwas, was ich mir schon seit langer Zeit weiß, nämlich, dass es wirklich irgendwie auf meine Haltung ankommt oder dass meine Einstellung mit den Dingen Gottes gegenüber einen ganz großen Teil irgendwie dazu beiträgt, wie viel letzten Endes ich von Gott haben werde. Ich hatte früher in der Schule ein Poesiealbum. Ich weiß nicht, ob ihr, keine Ahnung, ob ihr auch sowas hattet. Die Frauen schon, die Männer trauen sich jetzt natürlich nicht, das zuzugeben. Aber ich hatte ein cooles Poesiealbum. Das war rosa und es hatte Blümchen drauf. Und es hatte ein Schloss. Ach, und ich habe dieses Poesiealbum geliebt. Und ich kann immer noch fast alle Sprüche auswendig, die da drin gewesen sind. Ich möchte euch aber nur einen sagen. Einer war da drin von Johann Wolfgang von Goethe, nicht unbedingt mein Lieblingsschriftsteller. Aber er hat irgendwie einen Spruch gesagt, der total wahr ist. Er hat gesagt, was du ererbt hast von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Das ist so ein cooler Spruch, der könnte fast in der Bibel sein. Und ich finde ihn absolut universal gültig, dass es etwas gibt, was du mit einem Erbe anfangen musst, damit es wirklich in dein Leben hineinkommt oder damit du etwas damit anfängst. Es reicht nicht, irgendwie etwas zu haben und nichts damit zu machen. sondern du musst irgendwie mit den Dingen, die du hast und auch mit den Dingen, die du von Gott hast, du musst etwas damit machen. Es wird erst dann mehr werden und es wird erst dann in deinem Leben real werden, wenn du etwas damit machst. Und solange wir uns einfach nur abwartend verhalten und vielleicht zufrieden sind mit dem, was wir haben, solange wird es nicht irgendwie passieren, dass wir in die Fülle Gottes hineinkommen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Einstellung verändern und dass wir bereit sind zu kämpfen und bereit sind, alles zu geben, um dann das reinzukommen, was Gott für uns hat. Judith hat mich auf eine interessante Stelle gebracht und die will ich auch noch eben vorlesen. Das ist aus Josua jetzt, Josua 17. Und es ist die Geschichte, wie das Israel jetzt mittlerweile schon einiges eingenommen hat. Und irgendwann kommen sie an so einen Punkt, wo sie anfangen zu stocken. Und wo das Volk ein bisschen schwächelt, wo es weniger Motivation gibt und wo es ein interessantes Gespräch gibt. Josua 17, ab Vers 14. Die Nachkommen Josefs sagten zu Josua: Warum hast du uns nur ein einziges Los und nur einen einzigen Anteil als Erbbesitz gegeben, obwohl wir ein zahlreiches Volk sind, nachdem uns der Herr so gesegnet hat? Josua antwortete ihnen: Wenn ihr ein so zahlreiches Volk seid, dann steigt doch hinauf in das Waldgebiet und rodet es für euch. Dort im Land der Perisiter und Raphaiter, wenn euch das Gebirge Ephraim zu eng ist. Da sagten die Nachkommen Josefs: Ah, das Bergland reicht nicht aus für uns. Im ebenen Land aber wohnen die Kanaaniter, die alle eiserne Kampfwagen haben, wie etwa die Leute in Bad Shean und in Tochterstädten und noch verschiedene andere Namen, die ich noch nicht mal auszusprechen versuche. Und Josua erwiderte dem Haus Josef, Ephraim und Manasse: Ihr seid ein zahlreiches Volk und ihr habt große Kraft. Ihr haltet nicht nur einen Anteil, denn auch das Bergland soll euch gehören. Es ist bewaldet, ihr könnt es roden. Das so gewonnene Land soll euch gehören, wenn ihr auch die Kanaaniter nicht vertreiben könnt, weil sie eiserne Kampfwagen haben und weil sie stark sind. Also Situation war irgendwie, dass alle Völker Israels, alle 12, haben so einzelne Parzellen in dem Land zugewiesen gekriegt. Und jetzt kommt der Stamm Josef und sagt: Hey, wir haben viel zu wenig. Und klar, wir können irgendwie auf dem Gebirge, da können wir ein paar Bäume fällen und dann haben wir schon ein bisschen Platz, aber das reicht uns immer noch nicht. Und Josua sagt ihnen: Okay, dann vertreibt doch einfach die Kanaaniter vor euch. Und die sagen so: Nee, das packen wir nicht. Das sind so viele irgendwie und die haben eiserne Wagen und wieder irgendwie die gleiche Geschichte wie vor 40 Jahren. Die sind alle so bewaffnet und die sind alle so groß und das sind alles irgendwie so große Kämpfer und wir haben einfach Schiss und wir trauen uns nicht weiterzugehen. Und es gibt einfach im Leben mit Gott Punkte, an die wir kommen, da scheint es nicht weiterzugehen. Und viele von uns haben irgendwelche Anfangserfolge und du hast so deine ersten 2 Monate mit Jesus und wieder geht es total ab und es ist einfach nur leicht mit Gott zu leben und Gebete werden erhört und es ist unheimlich viel Gegenwart Gottes da und es ist total schön. Und irgendwann kommt das ins Stocken und du hast das Gefühl, es geht einfach nicht mehr weiter oder es würde eine unheimliche Menge an Kraft und Anstrengung erfordern, jetzt noch weiterzukommen. Und ich glaube, dass einige Leute hier sind, da brauche ich noch nicht mal was Prophetisches für, irgendwie wir sind so viele Leute, hier sind mit Sicherheit irgendwie einige Leute, die an so einem Punkt sind und die sagen: Ja, ich habe einiges schon erlebt mit Gott, ich bin in einiges reingekommen, ich bin noch nicht ganz da, irgendwie, dass das ganze Land mir gehört und dass ich alles in Besitz genommen habe, irgendwie was die Bibel mir verheißt, aber ich habe schon einiges und ich bin es irgendwie leid. Und ich habe Sorge irgendwie, dass, wenn ich noch mehr von Gott haben will, dass es ein mühsamer Kampf wird, dass es anstrengend wird. Und ich höre lieber auf und begnüge mich mit dem, was ich jetzt habe, als noch weiter zu kämpfen. Und dann möchte ich dir sagen, wie das ist nicht gut, so zu denken. Sondern sei stark, sei mutig und komm ganz in das rein, was Gott für dich hat. Es ist einfach etwas, was Gott in sein Reich hineingelegt hat, dass es immer wieder darauf aus ist, sich auszuweiten, dass es immer größer werden will. Und der Punkt, an dem wir sagen, das, was ich jetzt habe, reicht uns, ist mit Sicherheit der Punkt, an dem wir geistlich Rückschritte machen werden. Ist mit Sicherheit wieder der Punkt, an dem wir Stück für Stück wieder Land verlieren werden, Stück für Stück wieder weniger Offenbarung von Gott haben und uns wieder anfangen von ihm zu entfernen, weil Gottes Reich darauf ausgerichtet ist, sich immer weiter auszubreiten und nicht darauf irgendwie einfach nur verteidigt zu werden. Und es gibt echt Dinge im Glauben, da ist es schwerer reinzukommen als in andere. Es ist unheimlich einfach, überhaupt zum Glauben zu kommen. Es ist tatsächlich nur ein einziges Gebet um mit Gott ins Reine zu kommen und den Platz im Himmel zu sichern. Aber es gibt danach irgendwie einige Dinge, in dieses schwer reinzukommen. Es ist schwer, wirklich im Glauben zu leben. Es ist schwer, über manche Sünden wegzukommen. Jeder von uns hat oder hatte irgendwelche Dinge irgendwie, die du immer wieder falsch gemacht hast, wo du weißt irgendwie, dass es Sünde war, dass es echt schlecht ist. Und es ist unheimlich schwer, irgendwie das loszuwerden für dich. Das kann eine ganz individuelle Sache sein, das kann super verschiedene Dinge sein. Aber es gibt einfach Dinge, wie das ist schwer weiterzukommen. Aber es lohnt sich weiterzugehen. Es lohnt sich wirklich weiterzugehen. Das, was Gott für uns plant, ist, dass wir in den ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit kommen. Dass wir nicht ein bisschen was von ihm haben, sondern dass wir alles haben. Und so ist irgendwie dieser Weg mit Jesus sicherlich von einigen Kämpfen geprägt, aber auch bloß irgendwie mit der Absicht zu siegen. Und das ist eine Formulierung, die habt ihr sicherlich irgendwie schon mal gehört und die steht auch irgendwie einige Male so sinngemäß in der Bibel, dass wir dazu berufen sind, im Sieg zu leben. Nur wer in einem Sieg lebt, der ist vorher auch durch einen Kampf durchgegangen. Das gehört irgendwie beides zusammen. Und du kannst nicht Siege haben, ohne dass du vorher gekämpft hast. Und das Leben mit Jesus ist einfach wie so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Ostereiersuche. Es gibt immer noch irgendwie eine Sache mehr, die du haben kannst. Es gibt immer noch eine Sache mehr, die du mit Jesus erleben kannst. Es gibt immer noch etwas, was Gott irgendwo in deinem Leben für dich verborgen hat. Und wo es sich lohnt, irgendwie so lange zu suchen und so lange dran zu bleiben, bis du es wirklich hast. Und es ist nicht so, dass Gott etwas vor dir versteckt hat, sondern es ist so, dass er etwas für dich versteckt hat. Dass dieses ganze geistliche Leben wie voller Überraschungen sein soll und sein kann und auch tatsächlich ist. Und dass es so vieles gibt, was du jetzt noch nicht hast, in das du aber hineinkommen kannst, dass es sich lohnt, in diesem spannenden Lebensstil zu bleiben und Gott irgendwie um mehr zu bitten und darum zu beten und darauf gespannt zu sein, was Jesus mir noch in deinem Leben machen kann. Und das ist eigentlich dieses Leben der Leidenschaft, ne? Irgendwie Leidenschaft zu haben, immer mehr irgendwie von Gott zu haben, immer mehr irgendwie in sein Bild verwandelt zu werden und immer mehr Jesus in deinem Leben zu haben. Und es gibt so viele Sachen in der Bibel, die mich herausfordern. Und ich vermute, dass es viele Sachen in der Bibel gibt, die euch herausfordern. Und für mich sind gerade diese herausforderndsten Sachen immer die Dinge, wo ich weiß, da hat Gott noch etwas für mich versteckt. Und ich kann das kriegen. Es gibt eine Möglichkeit, um dahin zu kommen. Manchmal dauert das super lange, aber ich weiß, wenn Jesus mir etwas in seinem Wort zeigt, was ich noch nicht habe, dann ist das Dümmste, was ich machen kann, es wegzudiskutieren und zu sagen, wieso, ja, das scheint doch nicht so richtig wörtlich mir zu nehmen zu sein. Und das Beste, was ich machen kann, ist, Leidenschaft zu investieren und so lange zu suchen und dran zu bleiben, bis ich es habe. Ich habe vor 13 oder 14 Jahren, also recht kurz nach meiner Bekehrung, habe ich in Johannes 17 gelesen, dass es möglich ist, durch den Heiligen Geist mit Gott in so einer Einheit zu sein, wie Jesus mit ihm in Einheit gewesen ist. Und das ist eine Stelle, die mich bis auf den heutigen Tag fasziniert. Ich lese, wie Jesus sagt, im Johannes 5, Vers 19 müsste es sein, dass er nur das tut, was er den Vater tun sieht. Und ich sehe irgendwie, dass Jesus permanent irgendwie mit Gott zusammen gewesen ist, obwohl er als Mensch auf dieser Welt gewesen ist. Und ich sehne mich, irgendwie, seit ich das gelesen habe, danach so eine intime und intensive Beziehung mit Gott zu haben, wie Jesus selber das gemacht hat. Und ich bin lange noch nicht da. Es ist viel passiert in den letzten Jahren und ich habe immer längere Zeiten, wo ich weiß, dass ich in dieser Intimität mit Jesus bin. Ich habe immer mehr Zeiten, wo ich Gott irgendwie so deutlich hören kann, wo das manchmal über Stunden, manchmal auch über Tage geht, dass ich einfach irgendwie seine Stimme höre und weiß, was ich machen soll. Aber ich weiß, dass ich immer noch nicht da bin. Aber ich werde es nicht wegdiskutieren. Ich werde nicht sagen, das ist einfach bloß als Metapher gemeint, irgendwie, das ist nur irgendetwas, was Jesus einfach dahergesagt hat, sondern ich weiß irgendwie, dass es etwas ist, was in meinem Leben Realität werden kann. Und ich werde alles dran setzen, dass ich irgendwann dahin komme. Und ich bin sicher, dass heute Abend einiges an Träumen hier ist, dass vielleicht mir fast jeder von euch, der hier ist und der mit Jesus lebt, dass es einen Traum in eurem Herzen gibt und dass es irgendetwas gibt, was euch herausgefordert hat und wo ihr immer noch nicht seid. Und dann kann das sein, wie dass das so ein Teil irgendwie des gelobten Landes ist, der voller Riesen ist mit eisenbewehrten Wagen, wo es nötig ist, sich durchzubeißen, wo es nötig ist, mit sich selber zu kämpfen, manchmal mit dem Teufel zu kämpfen, manchmal mit seiner Umwelt zu kämpfen, aber wo es nötig ist, irgendwie durchzubrechen, bis man endlich da ist. Und das, was ich dir sagen möchte und wo ich sehr sicher bin, dass nicht nur ich dir das sage, sondern dass Gott selber dir das sagt, ist: Bleib dran. Bleib dran. Du bist in einem Reich, das sich ausbreitet, das auf Ausbreitung angelegt ist und das größer werden kann und größer werden will. Und hör nicht auf. Lass nicht irgendwie deinen Traum sterben. Fang nicht an, irgendwie das zu glauben, was die Leute um dich rum sagen. Fang nicht an, das zu glauben, was der Teufel dir sagt. Fang nicht an, irgendwie das zu glauben, was deine Enttäuschung dir sagt, sondern glaub, was Gottes Wort ist, was Gottes Wort dir sagt, und glaub, irgendwie, dass deine Vision in Erfüllung gehen kann. Und geh darauf zu. Geh darauf zu. Kämpf so lange irgendwie darum, bis du drin bist. Und es ist möglich. Es ist möglich, einen Lebensstil zu führen, in dem Gott immer realer wird. Und in dem die Dinge des Geistes immer mehr werden, immer mehr zunehmen und immer realer werden und immer mehr Bereiche in deinem Leben unter Gottes Herrschaft kommen. Und das ist eigentlich irgendwie der Lebensstil des Jüngers. Das ist das, was Gott mit uns vorhat und wo er möchte, dass jeder von uns hinkommt. Und ich möchte euch einfach bitten, irgendwie verschwendet nicht euer Leben. Werft es nicht weg und dreht euch nur um weltliche Dinge. Werft es nicht weg und macht irgendwie das, was alle Leute um euch selber, um euch herum machen, sondern lebt euer Leben so, wie Gott es sich vorstellt, wie Gott selber es geplant hat, und kommt in das rein, was der Herr für euch hat. Nehmt dieses Erbe, was ihr habt, nehmt es in Besitz. Erwerbt es, um es zu besitzen. Macht das Land, das Gott vor euch gelegt hat, urbar. Schaut nicht nur irgendwie das, was Gott machen kann. Vergleicht euch nicht nur mit anderen Leuten, die schon mehr erreicht haben als ihr. Guckt nicht einfach nur in das Wort Gottes und schaut, wie weit das Land ist, sondern geht Schritte, geht darauf zu und nehmt alles ein, was für euch möglich ist, und kommt in die Fülle des Christus. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Oh Vater, ich danke dir für die Herrlichkeit, die du uns in Aussicht stellst. Gott, ich danke dir, dass Himmel nicht das ist, was nach unserem Tod anfängt, sondern dass Himmel das ist, was wir heute hier mit dir erleben können. Vater, ich danke dir, dass ewiges Leben nicht nur ist, irgendwie in Ewigkeit zu leben, sondern dass ewiges Leben ist, eine ewige Tiefe zu haben im Leben. Und das ewiges Leben ist das unausschöpfliche Leben in dir, Jesus. Gott, und so bete ich, dass jeder hier im Raum, der dafür offen ist, neue Motivation empfängt. Ich habe gerade so ein Bild, ich glaube, dass Gott Enttäuschungen heilen möchte, aber das ist nicht irgendwie das Wichtigste, sondern ich glaube, dass Gott dass Gottes Geist Motivation geben will. Und dass es möglich ist, jetzt irgendwie neue Kraft zu schöpfen, neue Motivation zu kriegen, neuen Biss zu kriegen. Und dass Gott manchen so ein Feeling geben möchte von: Jetzt erst recht. Jetzt werde ich erst recht durchbrechen. Jetzt werde ich erst recht weitergehen. Und es ist dunkel hier. Wahrscheinlich kann irgendwie keiner was sehen. Aber ich möchte dich bitten, wenn du sagst, ich brauche das, dann zeig doch einfach mal auf, so als Zeichen irgendwie davon, dass du etwas haben willst. Und ich weiß, dass Gott das sieht. Und ich würde dann einfach dafür beten, dass es passiert. Ich habe das Gefühl, dass ich noch mal kurz was in Sprachen beten will. Wenn jemand eine Auslegung hat, dann kann er die gleiche nachher gerne im Lobpreis sagen. Kuria bashetri ala kura fria sientri geschotru mala kuria chala centri ges pietri ala kura masion to kua shela chentri ges tientri ala kura bala fiatkos sure metje te kerias to. Heiliger Geist, ich preise dich immer dafür, dass du der Motor bist, der Wind in unseren Segeln, der niemals aufhört. Und du siehst die Leute, die ihre Hände erhoben haben. Gott, und die sagen mir, dass sie etwas brauchen von dir, etwas Neues, eine neue Berührung von dir. Und ich bete mir, dass du jetzt kommst und dass du sie neu anzündest. Und dass du irgendwie neu der Wind in ihren Segeln bist. Und dass du ihnen die Motivation gibst, durchzubrechen bis zu dem, was irgendwie ein Traum in ihrem Herzen drin ist. Halleluja. So kolotiete dir maseto kovaras terimatio kovaras tenterias tepikerias to. Oshatakarias entrias ekeatoras entriatemato kovaras ten. Asiendri kereterias. Ich habe ein Bild von ein oder zwei Leuten hier. Auf jeden Fall ist es eine Frau hier. Und du hast das Gefühl, dass du wie getrennt bist von Gott und wie du hast das Gefühl, dass sowas wie eine Mauer irgendwie zwischen dir und Jesus steht. Und ich will dir sagen, dass das nicht so ist. Es steht keine Mauer irgendwie zwischen dir und Gott. Und es ist nur etwas, was in deinen Emotionen drin ist. Aber ich glaube auch, dass Gott irgendwie das heute heilen möchte, deine Emotionen, und dass du dieses Gefühl los wirst. Und wenn du das bist, dann komm doch einfach im Lobpreis oder nach dem Lobpreis nach vorn und lass für dich beten. Und ich glaube, dass Gott das wirklich ändern wird. Und dass du in die Gewissheit hineinkommst, wie das zwischen dir und Gott alles im Reinen ist. Und dass er dich liebt und dass er bei dir ist. Halleluja. Noch vor dem, bevor wir mit der Anbetung anfangen, hat noch irgendjemand etwas, was Gott ihm gegeben hat?